Ich darf euch erstmal alle ganz herzlich hier begrüßen. Bevor wir jetzt mit dem Fonds weitermachen, Dirk hat mir dann eben noch gesagt, es gibt ja hier Datenschutz. Das heißt, hier ist auch, hier wird Herr Schmitz dreht hier einen kleinen Film und nimmt noch ein paar Sachen auf. Wer das nicht möchte, der muss das bitte sagen und weiß ich nicht, sich irgendwo da hinten setzen und dann eben sagen, dass er nicht gefilmt wird. Ansonsten könnte es sein, dass man sich irgendwo mal auf in der Zeitung, auf Facebook oder sonst wo wiederfindet. Ja, ich möchte zum einen erstmal euch alle zusammen recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass doch so viele Leute gekommen sind. Besonders möchte ich natürlich wieder den Referenten Dirk Janssen, Geschäftsführer vom BUND, begrüßen, der sich auch direkt bereit erklärt hat, etwas zu der Klage zu sagen. Eine Klage, die ja auch hier für Wirbel gesorgt hat am Tagebau Gachtsweiler 2, obwohl sie ja eigentlich nur den Tagebau Hambach und da nur das Waldstück trifft. Die Presse möchte ich natürlich begrüßen und Thomas Schnelle, der ist auch gekommen, der also die ganze Sache im Landtag auch immer begleitet oder hier als öffentlicher Abgeordneter immer mit dabei ist. Ja, warum machen wir das hier überhaupt? Oder ich habe natürlich auch im Vorfeld gehört, warum macht der Dederich das überhaupt? Der hat doch als erster verkauft. Stimmt so nicht ganz, aber es stimmt, ich habe mein Haus verkauft und ich baue auch am neuen Ort. Ich bin hier nicht nur Ratsvertreter, ich bin auch Bürgermeister und ich habe wie viele andere die Entscheidung auch getroffen, als es eben, sag ich mal, ja, war eben die Zeit gekommen, wo man sich überlegen musste, was macht man. Und ich gehe zum neuen Ort hin und wir werden auch als Bruderschaft am neuen Ort eine neue Festwiese planen. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass viele von euch hier aus Guckum auch tatsächlich an den neuen Ort gehen. Es gibt natürlich auch Leute, die gehen nicht an den neuen Ort, die gehen weg. Und es gibt Leute, die können nicht mit an den neuen Ort gehen, weil die kriegen da kein Land. Und für die Leute, denen man sagt, für euch ist am neuen Ort kein Platz, ihr dürft nicht an der gemeinsamen Umsiedlung teilnehmen, da war es bislang so, die hatten eigentlich keine Wahl. Die konnten nach Jülich ziehen oder nach Hohenweiler oder wie es heißt, aber die wären hier aus der Ecke komplett weg. Die wären aus unserer Gemeinschaft entfernt worden aufgrund des Tagebaus. Und da denke ich mal, das wäre für mich ein Grund, warum man mal überlegen sollte, wenn ich in der Situation wäre, wie könnte ich das machen? Die Leute hatten bislang keine Möglichkeit und jetzt gibt es vielleicht eine Möglichkeit. Und deshalb hatten wir beschlossen, mal eine Veranstaltung zu machen, um zu gucken, diese Klage aus Hambach, welche Auswirkungen oder welche Möglichkeiten hat die für die Leute hier in Kainberg, Guckum, Westrich oder Werberath. Es gibt Leute, denen hat man ganz klar gesagt, wenn ihr mit an den neuen Ort wollt, dann gebt mal alles das auf, was ihr bisher hattet und richtet euch nach den Bedingungen, die wir hier bei der Umsiedlung haben. Es gibt auch Leute, denen hat man gesagt, als sie gesagt haben, Thomas war mit dabei, wir waren bei einem Gespräch dabei, wo der eine Familie gesagt hat, also dieses Grundstück ist für uns nicht geeignet, dann ziehen wir lieber gar nicht mit. Da wurde dann direkt von Seiten der Stadt gesagt, ja, wenn sie nicht mitziehen wollen, dann hat sich das hier erledigt, dann brauchen wir uns auch nicht weiter, um sie zu kümmern. Das ist in meinen Augen ein absolutes No-Go, das geht so nicht. In meinen Augen müsste gerade die Stadt Erkelenz oder wir alle, auch wir hier als Guckumer oder als Kainberger, wir müssen eigentlich darum kämpfen, dass jeder, der hier vertrieben wird, auch die Möglichkeit hat, an den neuen Ort zu gehen. Und wenn man den Leuten das nicht zugesteht, dann würde ich sagen, dann unterstütze ich die sehr gerne dabei, wenn sie sagen, dann gucke ich mal, dass ich hier am Alten auch bleibe, weil mir nutzt nichts, wenn Leute von hier aus irgendwo in die Walachei geschickt werden und da wohnen sollen und aus unserer Gemeinschaft entfernt werden. Es gibt natürlich auch Leute, die wohnen später am Tagebaurand mit Bedingungen, die eigentlich keiner von uns haben möchte. Wenn man einen Wall direkt vor die Tür gebaut bekommt und kriegt dann auch noch, wie gesagt, jetzt setzen wir dann auch noch eine Versickerungsgrube mit Mückengarantie direkt vor der Haustür, dass die Leute kein Interesse daran haben oder dass sie den Tagebau lieber weiter weg sehen wollen, das ist auch eine Sache. Oder wenn man eben aufgrund einer Straße, die durchs Haus gebaut werden soll, für den Tagebau Rand sein Haus verlieren soll, obwohl der Ort eigentlich gar nicht vom Tagebau in Anspruch genommen wird, dann ist das auch für mich ein Grund, warum, dass man gegen diesen Tagebau weiter vorgeht. Und ganz davon abgesehen, neben all diesen Sachen, die uns als Umsiedler betreffen, gibt es natürlich auch noch den Klimaschutz, den man hier nicht im Auge hat, den man hier nicht aus den Augen verlieren sollte. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt als Erkläser gucken sollen, dass die Jüchner möglichst viel vom Loch auf ihrer Seite haben. Da muss man schon einen Ausgleich finden. Aber wenn das Loch so klein wie möglich gemacht werden kann, dann soll man das auch tun. Und ich denke mal, dafür sollten wir auch alle eintreten, weil das ist letzten Endes unsere aller Heimat, die hier abgebaggert wird. Egal, ob man an den neuen Ort geht oder ob man hier am alten Ort bleibt oder ob man ins Nachbardorf zieht. Und dafür wollten wir uns hier heute Abend mal unterhalten, beziehungsweise dafür wird der Dirk euch jetzt gleich mal etwas zum Hambach-Aufteil sagen. Jetzt ist der Akku wieder leer. Eins möchte ich auch noch sagen, das hat mich in den letzten Wochen und Monaten etwas gestört. Wenn wir anfangen als Umsiedler uns untereinander zu streiten, wenn der eine sagt, ich will nicht, dass das gemacht wird und warum wird die Kirche verkauft und warum wird das gemacht, dann ist genau das eingetreten, was RWE eigentlich am liebsten ist, dass wir keine Gemeinschaft mehr sind, sondern zerstrittener Haufen, wo jeder nur nach sich selber guckt. Und von daher appelliere ich an jeden. Jeder trifft hier seine Entscheidungen und die, gerade die, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, treffen ihre Entscheidungen nach dem Maß, was ist das Beste für die Gemeinschaft. Und wenn man diese Entscheidung trifft, dann kann man darüber diskutieren. Aber der Respekt voreinander, der darf nicht verloren gehen. Wir sind alle im gleichen Boot. Keiner von uns ist der Böse, wenn man es so sehen will. Der Böse ist RWE, der Böse ist das Land, die diesen Tagebau genehmigt haben. Aber wir untereinander, wir müssen eine Einheit bilden und wir müssen Seite an Seite stehen und nicht dem einen Vorwürfe machen, warum er etwas macht, was der andere eben nicht gemacht hat. Jeder kann sich engagieren und jeder kann sich einbringen. Aber wir müssen es mit Augenmaß und im Sinne der Gemeinschaft machen. Und jetzt übergebe ich mal an Dirk Jansen.
Ja, vielen Dank an Josef auch für die Einladung. Ich muss gestehen, das ist alles ein bisschen spontan gekommen. Ich glaube, der Anlass war ziemlich klar. Viele von Ihnen, von euch, waren ja am 6. Oktober bei unserer historisch großen Demo am Hambacher Wald mit dabei. 50.000 Menschen waren gekommen, um für einen schnellen Kohleausstieg zu demonstrieren, um auch für den Hambacher Wald einzutreten. Darunter waren auch viele aus dem Raum Garzweiler und gerade auch so beflügelt durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in unserem Eilverfahren zum Hambacher Wald, was ja einen Tag vorher ergangen war, kam dann auch wieder eine neue Dynamik hier im Raum Garzweiler, dass viele Leute spontan gesagt haben, ja, was ist denn mit uns? Müssen wir denn überhaupt weg? Wie sieht es denn energiepolitisch, wie sieht es klimaschutzpolitisch aus? Und deswegen hatte Hans-Josef mich gebeten, ob ich nicht einfach mal spontan vorbeikomme, um so im Rahmen eines, nicht eines Monologs, sondern in einer öffentlichen Frage, sonstigen Stunde, hier mal Rede und Antwort zu stehen, wie wir die Lage einschätzen. Ich bin dem gerne nachgekommen, auch wenn hektische Zeiten sind. Übermorgen tagt ja die Kohlekommission hier im Rheinischen Revier. Wir sind Mitglied dieser Kohlekommission. Wir werden auch dort vortragen am Mittwochnachmittag. Und es haben sich hier schon 10.000 bis 20.000 Bergleute angekündigt. Und das scheint ja wieder dann hoch herzugehen. Einleiten möchte ich kurz so ein paar Sachen vorstellen, wo wir energiepolitisch stehen, wo wir klimaschutzpolitisch stehen, bevor ich dann auf die juristische Schiene komme. Und um es ganz klar vorwegzukommen, das, was wir in Hambach jetzt erreicht haben mit dem juristischen Verfahren, das ist nicht auf Garzweiler übertragbar, aber es gibt da ja noch andere Möglichkeiten. Wo stehen wir energiepolitisch, energiewirtschaftlich? Viele von Ihnen, von euch werden sich ja noch erinnern an die Leitentscheidung der rot-grünen Vorgängerregierung aus dem Jahr 2016, die ja das Ziel hatte, eine Perspektive für die Region zu entwickeln und quasi die Leitplanken, wo die Reise hingeht, festzulegen. Das Gegenteil ist erreicht worden, die Unsicherheit ist größer denn je und das ist das erste Versagen der Landesregierung und die neue Regierung Schwarz-Gelb tut was, genau das Gleiche, was die Vorgängerregierung gemacht hat. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse, auch gegenüber den Grünen. Denn schafft da Kontinuität und sie verschärft damit die Unsicherheit. Also von daher, das erste Ziel mit der Leitentscheidung war schon mal nicht erreicht worden. Das zweite ist, dass sich in der Zwischenzeit ja unheimlich viel auf dem Sektor des Klimaschutzes getan hat. Es ist allen klar geworden, dass Deutschland seine internationalen und völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtungen zum Klimaschutz nicht erfüllen kann. Wir werden da krachend scheitern, wenn nicht Sofortmaßnahmen ergriffen werden. Sofortmaßnahmen einerseits, um die Klimaschutzlücke bis 2020, bis dahin sollten wir nämlich 40% der Treibhausgase einsparen, also um Maßnahmen zu entwickeln, die diese Klimaschutzlücke schließen und Maßnahmen zu entwickeln, die auch die Langfristziele 2030, 2050 erfüllen. Von beiden sind wir noch meilenweit entfernt. Und nach den Neuwahlen auf Bundesebene hat sich die neue Bundesregierung davor gedrückt, ihren Job zu machen, nämlich da einen klaren Klimaschutzplan vorzulegen und auch die entsprechenden Maßnahmen zu exekutieren, die zum Erreichen dieser Klimaschutzziele notwendig sind. Was hat man gemacht? Was man in solchen Fällen immer macht, man gründet eine Kohlekommission, Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung heißt sie offiziell, im Volksmund sagen alle nur Kohlekommission, und verlagert damit ein Stück weit die Verantwortung in diese Kommission. Diese Kommission soll entsprechende Vorschläge entwickeln, die dann bestenfalls dann auch von der Bundesregierung dann umgesetzt werden in Regierungshandeln, sei es nun in ein Kohleausstiegsgesetz oder dass eine CO2-Abgabe eingeführt oder was auch immer. Aufgabe dieser Kohlekommission ist es, im Wesentlichen drei Dinge festzulegen. Zum einen soll ein Strukturwandelkonzept vorgelegt werden und entwickelt werden, das einen sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung gewährleistet. Das zweite ist, dass diese Kohlekommission Maßnahmen entwickeln soll, um diese besagte Klimaschutzlücke bis 2020 so schnell wie möglich zu schließen. Das heißt, da geht es letztendlich darum, welche Kraftwerksblöcke müssen zusätzlich abgeschaltet werden, damit wir schnell zu einer CO2-Minderung kommen. Und das dritte ist, dass entsprechend langfristigere Maßnahmen und ein Kohleausstiegsdatum auch festgelegt werden. All das, was die Kohlekommission empfehlen wird, ohne dass es da jetzt schon Ergebnisse gibt, werden den Status quo von jetzt maßgeblich ändern. Das heißt, es bleibt nicht bei den bisherigen Planungen von RWE, es bleibt nicht bei den Plänen der Landesregierung. Es wird eine Veränderung geben, es wird einen schnelleren Kohleausstieg geben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und das hat natürlich dann Auswirkungen auch auf das rheinische Braunkohlerevier, hat Auswirkungen im Zweifel auf alle drei Tagebau. Und damit steht alles wieder auf Anfang, steht alles wieder auf dem Prüfstand. Und wenn jetzt die Landesregierung so tut, ja, die Vorgängerregierung hat ja Garzweiler 2 ein bisschen verkleinert, Holzweiler darf stehen bleiben, aber im Übrigen machen wir im ganzen Revier weiter so wie bisher. Ich sage ganz klar, das wird so nicht funktionieren. Das wird es nicht geben. Das heißt, auch über die Pläne von RWE hinaus, die ja selber schon sagen, 40-50% Reduktion der Kohleverstromung bis zum Jahre 2050, wird es weitergehende Maßnahmen geben. Und damit sind wir genau auch hier. Da sind wir nämlich vor der Frage, wie kann man heute noch rechtfertigen, dass Kainberg, das Kuckum und der Oberwestrich-Berberath hier quasi devastiert, vernichtet werden sollen für einen Energieträger, wo absehbar ist, dass man den gar nicht mehr braucht. Also dieses Szenario, was wir in der Vergangenheit ja immer hatten, quasi ein Horrorszenario, dass hier verbrannte Erde exekutiert wird, dass hier die Dörfer vernichtet werden und dann die Kohle, die darunter liegt, noch gar nicht mal verwendet wird. Dieses Szenario wird, wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen, Realität werden. Und das gilt es zu verhindern. Welche Möglichkeiten haben wir? Also ich glaube, wir haben ja in der Vergangenheit schon alles versucht als BUND, um den Tagebau Garzweiler zu stoppen. Wie ihr erinnert euch daran, wir sind zusammen ein Stück weit auch mit Stefan Pütz und anderen durch alle Instanzen gegangen gegen den Rahmenbetriebsplan Garzweiler 2. Wir haben gegen unsere Zwangsenteignung im Otzenrat geklagt. Mit ja, ich sag mal, ambivalenten Erfolg. Die Klagen gegen die Rahmenbetriebsplanzulassungen wurden abgeschmettert. Letztendlich haben wir aber unsere Verfassungsbeschwerde gegen die Zwangsenteignung gewonnen. Das war ein historisches Urteil im Jahre 2013, Dezember 2013. Viele werden sich noch erinnern. Da hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, Freunde, die Enteignung, euphemistisch Grundabtretung geheißen im Gesetz, des BUND war verfassungswidrig, weil RWE und das Land nicht nachweisen konnten, dass es überwiegende öffentliche Interessen gibt, die dieses Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum dann auch legitimieren. Also wir hatten gewonnen vor dem Bundesverfassungsgericht, nur unsere Obstwiese im Otzenrat, die war in der 200 Meter tiefen Grube gewichen. Was schon mal zeigt, wie schwierig das ist. Es gibt ja diesen geflügelten Spruch, Bergrecht bricht Grundrecht. Und da ist nach wie vor vieles dran. Das heißt, so ein vorzeitiger, frühzeitiger Rechtsschutz, den gibt es bislang noch nicht, auch wenn unsere Verfassungsbeschwerde dort einiges geändert hat. Aber es hat auch gezeigt, wenn man einen langen Atem hat, wenn man genug Widerstandsgeist hat, dann lohnt sich auch der juristische Widerstand. In der Folge haben wir dann auch weitere Klagen geführt, vor allen Dingen im Bereich des Tagebaus Hambach. Momentan verfolgen wir da drei große Klagestränge, denn der erste ist, wir wehren uns auch dort gegen die Zwangsenteignung eines Grundstücks, was wir haben. Wir haben also strategisch geschickt schon in den 90er Jahren diverse Grundstücke in den rheinischen Braunkohlenrevier gekauft. Eines haben wir noch hier in Holzweiler, das jetzt stehen bleiben darf, da wachsen jetzt wunderbar die Apfelbäumchen. Wir haben aber auch in Tagebau Hambach ein Grundstück gekauft, 1997 schon. Und dieses Grundstück ist RWE im Weg. Und dieses Grundstück hat jetzt das Land Nordrhein-Westfalen auf Antrag von RWE enteignet. Weil wenn die das zum 1.4.2020 nicht haben, das Grundstück, dann stehen die Bagger buchstäblich still. Gegen diesen Grundabtretungsbeschluss klagen wir. Und das Gute an solchen Verfahren ist, bei aller Kritik, dass man den vorzeitigen Rechtsschutz nicht hat, weil letztendlich man erst klagen kann, wenn die Bagger buchstäblich vor der Tür stehen, ist, dass damit erstmalig vollumfänglich der komplette Tagebau auf den Prüfstand kommt. Nur in diesen Grundabtretungsverfahren wird objektiv geprüft, brauchen wir den Tagebau überhaupt? Gibt es entgegenstehende öffentliche Interesse? Wie sieht es mit dem Klimaschutz aus? Wie sieht es mit dem Naturschutz aus? Mit dem Gewässerschutz? Wie sieht es mit der Sozialverträglichkeit aus? Wie sieht es mit Schadstoffemissionen und dergleichen aus? Das wird alles in diesen Grundabtretungsverfahren geprüft, sodass wir also in diesen Verfahren nochmal alles auf den Prüfstand stellen können. Daneben klagen wir in Hambach gegen die Rahmenbetriebsplanzulassung, die bergrechtliche Zulassung zur Fortführung des Tagebaus von 2020 bis 2030. Da geht es dann im Wesentlichen darum, dass nach wie vor, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, für ein Vorhaben im 21. Jahrhundert keine Umweltverträglichkeitsprüfung für so eine bergrechtliche Zulassung gemacht wird. Da geht es dann auch darum, wie sieht es mit dem Naturschutz aus? Da spielt vor allen Dingen dann der Hambacher Wald als potenzielles Fauna-Flora-Habitatgebiet eine Rolle. Sie haben das sicherlich aus den Medien verfolgt. Das ist ja eine heftige Diskussion. Bechsteinfledermäuse und anderes Getier haben ja jetzt letztendlich dafür gesorgt, dass wir diesen Rodungsstopp auch haben. Also das werden wir dann in dem Rahmen Betriebsplanzulassungsverfahren der Klage entsprechend vorgehen. Und der dritte Strang ist, das ist so ein bisschen Neuland, das wir seit einigen Jahren bestreiten, dass wir auch mittlerweile ein Klagerecht haben als anerkannter Naturschutzverein gegen Hauptbetriebsplanzulassungen. Dieses Klagerecht, das steht Privatpersonen nicht so zu, sondern wir haben uns das heftig erkämpft über die Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie der EU, über die Umsetzung der Aarhus-Konvention, haben wir einen weitgehenden Zugang zu Gerichten uns erstritten. Und der erstreckt sich auch auf Hauptbetriebsplanzulassungen, Hauptbetriebspläne, die meistens so 3 Jahre Abbaufortschritte dann regeln mit den Details darin, die man früher nie zu Gesicht bekommen hat. Es gibt da keine Öffentlichkeitsbeteiligung. Das heißt, Sie als Betroffene werden das Ding nie zu Gesicht bekommen. Also wir haben diese Hauptbetriebsplanzulassung angefordert über das Umweltinformationsgesetz und haben entsprechend da Klage eingereicht. Erst seit dem Juni 2017 besteht dieses ganz vollumfängliche Klagerecht auch gegen solche Hauptbetriebsplanzulassungen. Und da diese Hauptbetriebsplanzulassung am 29. März 2018 von der Bergbehörde erlassen wurde und gleichzeitig deren sofortige Vollziehung angeordnet war, haben wir dann auch sofort einen Eilantrag hinterhergeschoben auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Und das war letztendlich der Hebel, mit dem wir am 5. Oktober durchgekommen sind. Das Verwaltungsgericht Köln hatte unsere Klage in Hauptsache und im Eilverfahren in der ersten Instanz abgewiesen. Dagegen sind wir in Berufung gegangen zum Oberverwaltungsgericht. Und das Oberverwaltungsgericht hat uns dann am 5. Oktober Recht gegeben, womit klar war, dass RWE keine unwiederbringlichen Fakten schaffen darf, bevor nicht im Hauptsacheverfahren entschieden wird. Damit hatten wir den Rodungsstopp. Das war also dieser große Erfolg. Sie merken, das ist alles hochkomplex und hochkompliziert. Wenn man das jetzt versucht zu übertragen auf Garzweiler, dann ist es so, die Rahmenbetriebsplanzulassungen sind bestandskräftig, weil Stefan Pütz hat durch alle Instanzen inklusive Bundesverfassungsgericht dagegen geklagt und verloren. Das heißt, da kommt man nicht mehr ran. An den Braunkohlenplan, den alten, kommt man sowieso nicht dran. Jetzt wird ja neuer demnächst ins Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren wegen der Verkleinerung. Da wird es dann auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben. Ne? Da sind dann auch alle gefordert, sich einzubringen. Ne? Aber die juristischen Mittel jetzt gegen einen Braunkohlenplan sind nicht gegeben. Die juristischen Mittel gegen die bergrechtlichen Zulassungen sind vorbei. Ne? Das ist Vergangenheit. Das Einzige, was hier noch bleibt, sich zu wehren, neben der politischen Arbeit, ist, dass man sagt, als Grundeigentümer, als Betroffener, wenn RWE an die Tür klopft und sagt, ich will dein Grundstück haben, nein, ich bleibe hier. Ich verkaufe nicht und ich lasse es auf ein juristisches Verfahren ankommen. Also das sehe ich momentan hier als den einzigen juristischen Weg. Ich will aber auch gleich sagen, das ist kein einfacher Weg. Das ist kein einfacher Weg. Also wir haben das, sage ich auch in aller Offenheit, natürlich als Umweltverband, der dann zwar in seinen Eigentumsrechten betroffen ist, aber der nicht so gesehen persönlich betroffen ist. Wir wohnen hier nicht auf unseren Obstwiesen, ne? Wir wirtschaften da nur. Wir haben da nicht die ganze Familie oder Generationen von Familien, die darauf gelebt haben. Also das heißt, diese persönliche Betroffenheit, die haben wir so nicht. Deswegen will ich da auch gar keine Ratschläge geben. Ne? Aber klar ist, die Chancen, sich zu wehren und nicht an RWE zu verkaufen, sind da. Und ich sage auch ganz gleich, je mehr sich wehren, umso schwieriger wird das für RWE. Und letztendlich, was wir versuchen, so als ermutigende Hilfestellung zu geben, ist, dass es sowieso klar ist, der Tagebau Garzweiler wird auch nicht so realisiert werden, wie es noch in der Leitentscheidung von 2016 vorgesehen ist. Es ist geradezu abstrus anzunehmen, dass zum Beispiel Bergerath jemals abgebaggert würde. Denn wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, und wir machen das auch mit gutachterlicher Hilfe, morgen werden wir dazu in Köln ein neues Gutachten vorlegen. Wenn man ganz nüchtern betrachtet, welche Braunkohlefördermengen überhaupt noch zulässig sind für die Bundesrepublik Deutschland, wenn wir unseren internationalen Verpflichtungen des Klimaschutzes nachkommen wollen. Vor allen Dingen nach dem Paris-Abkommen, wenn man dann noch das 1,5-Grad-Ziel ins Auge fassen will und muss, wie es völkerrechtlich verbindlich vereinbart ist. Das heißt, unseren Beitrag dafür zu leisten, dass die globale Durchschnittstemperatur auf maximal 1,5 Grad begrenzt wird, dann heißt das, dass die Tagebaue drastisch verkleinert werden müssen. Wir haben das umrechnen lassen für die Tagebaue, sowohl bundesweit als auch runtergebrochen aufs rheinische Braunkohlenrevier. Und ohne jetzt unsere Pressekonferenz morgen vorgreifen zu wollen, das Ergebnis ist, dass nur noch etwa 6-12% der in den Tagebauen genehmigten, zum Abbau in den Braunkohlenplänen genehmigten Braunkohle vorhanden ist, 6-12% darf überhaupt verstromt werden, wenn wir unsere Klimaschutzziele nicht reißen wollen. Also das ist eigentlich die politische Aufgabe. Und klar ist auch, wenn jetzt die Kohlekommission Schnellmaßnahmen empfiehlt, wie wir noch das 2020er Klimaschutzziel erreichen werden, dann wird das vor allen Dingen die uralten Braunkohlenkraftwerke hier im Rheinischen Revier treffen. Es sind ja im Anfang Oktober wieder zwei weitere Kraftwerksblöcke in die sogenannte Sicherheitsbereitschaft gegangen. Das heißt, es bleiben jetzt noch 15 Kraftwerksblöcke im Regelbetrieb übrig und 12 dieser 15 Kraftwerksblöcke sind Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre entstanden. Das heißt, die sind ineffizient, die sind alt, die sind unflexibel und das sind diejenigen, die von den spezifischen CO2-Emissionen bundesweit die schlechtesten sind. Und die werden dann zwangsläufig auf die Liste der schnell abzuschaltenden Kraftwerke kommen. Und Sie wissen vielleicht auch, es wurde ja schon unter Jamaika-Koalitionsverhandlungsbedingungen dann kolportiert, dass 7 Gigawatt an Kraftwerke abgeschaltet werden sollen. Das waren überwiegend diese alten Braunkohlenkraftwerke. Und dieses Thema ist jetzt sowohl in der Kohlekommission als auch im Bundeswirtschaftsministerium auf der Agenda. Und klar ist auch, das haben schon entsprechende Expertisen der Bundesnetzagentur und des Bundeswirtschaftsministeriums gezeigt, wir können diese 7 Gigawatt, mindestens diese 7 Gigawatt, abschalten, auch sofort, ohne dass es jemand merken sollte. Das liegt daran, dass wir auf dem Bereich der fossilen Kraftwerke massive Überkapazitäten im Markt haben, dass wir historisch hohe Stromexporte haben. Wir brauchen trotz Atomausstieg diese Kraftwerksblöcke schlichtweg nicht. Das heißt, es wird überhaupt gar keiner merken, die Lichter gehen dann nicht aus. Und um das abschließend zu sagen, auf irgend sowas wird es hinauslaufen. Und mein Appell, Widerstand lohnt sich. Widerstand hat sich in den letzten 30 Jahren gelohnt. Hans-Josef ist ja auch schon hier ein Veteran. Wir sind ja auch schon seit Urzeiten dabei. Jetzt kann man sagen, was habt ihr erreicht? Gut, wir haben die Energiewende vorangetrieben. Wir haben den Atomausstieg erreicht. Wir haben bislang leider nur eine kleine Verkleinerung des Tagebaus-Garzweiler erreicht, aber immerhin, das war schon mal eine historische Zäsur. Und darauf bauen wir jetzt auf. Und wir sind optimistisch, hier diese Politik der verbrannten Erde endlich mal beenden zu können und dann auch eine wirklich tragfähige Perspektive für die Region zu entwickeln. Eine Perspektive nicht nur für die Umsiedlungsbetroffenen, nicht nur für die zukünftigen Tagebauanrainer, sondern auch eine Perspektive für die Beschäftigten im Rheinischen Revier. Ja, das ist auch Aufgabe der Kohlekommission, da machen wir mit Werfe mit vollem Engagement. Und von daher hoffe ich, dass wir da auch mit Ihrer Unterstützung rechnen können. So viel für den Einstieg.
Bevor wir jetzt gleich in die Fragerunde gehen, möchte ich noch eins noch voranstellen. Vielleicht ist das eben noch nicht deutlich genug rübergekommen. Mir persönlich geht es darum, den Ort hier nicht zu zerreißen, auch die anderen Orte nicht. Mir wäre es lieb, wenn alle mit an den neuen Ort gehen könnten. Das müsste dann eben auch noch möglich gemacht werden. Aber ich könnte es mir sehr schlecht vorstellen, dass es demnächst Kuckum alt und Kuckum neu gibt. Ich möchte eigentlich nur in dem einen Kuckum wohnen. Und die Umsiedlung hat begonnen und ich werde mich dafür einsetzen, dass die Umsiedlung auch bis zum Ende durchgeführt werden kann und jeder, der möchte, auch an den neuen Ort gehen kann. Aber es könnte natürlich sein, dass Personen nicht möchten. Und dann stellt sich für die gesamte Politik hier auch eine völlig neue Aufgabe. Wie gehen wir mit einer solchen Situation um? Was würde dann hier passieren? Und da gibt es überhaupt noch keine Überlegungen zu. Und also ist ja auch alles noch so frisch, aber ich denke mal, langsam muss man sich zumindest mal Gedanken darüber machen, was passiert dann. Und da gehört es dann auch zu, dass mit uns gesprochen wird. Und wir als Einwohner oder als die letzten Umsiedler, die es hier im Rheinischen Revier gibt, wir müssen da auch eine Lösung finden. Und ich finde es sehr schwierig, aber trotzdem ist es natürlich auch für uns alle eine positive Sache, wenn der Tagebau möglichst weit von Erkelenz wegbleibt und wenn der ein oder andere, der dann eben nicht weggeht, hier bleiben kann. Aber wie wir mit der Situation umgehen, wie gesagt, da habe ich noch keine Lösung zu. Die werden wir heute Abend nicht finden, aber es ist wichtig, dass es angestoßen wird. Wir gehen jetzt mal in die Fragerunde. Ich denke, meine Dirk hat viel gerade gesagt. Ich möchte es wohl nur so machen, also ich denke mal, die meisten hier kennen sich untereinander, aber es gibt ja noch Leute, die hier vielleicht nicht so ganz bekannt sind. Ich fände es schön, wenn jeder, der eine Frage stellt, auch mal kurz sagt, wer er ist und wo er herkommt. Nur um das Ganze hier ein bisschen einzuordnen. Ja, dann fangen wir mal an. Wer möchte was sagen? Wer hat eine Frage? Ja, du?
Ja, gut.
Möchtest du das Mikrofon hier
haben? Ja, geht so. Ja, dummen Tag bei der Siedlung. Ich habe eine Frage, wird ja immer behauptet, die Kohle hat 1% von CO2-Ausstoß in der Bundesrepublik. Kannst du dazu noch mal was sagen, wie viel der Verkehr ausmacht, wie viel die Kohle ausmacht?
Also, das ist eine ganz einfache Geschichte. Gerade in Nordrhein-Westfalen, wir sind ja noch Kohleland, sind natürlich die Treibhausgasemissionen aus diesem Sektor ein entscheidender Malus in unserer CO2-Bilanz. Von den NRW-weit 285 Millionen Jahrestonnen an Treibhausgasemissionen kommen ungefähr 90 Millionen Tonnen aus dem rheinischen Braunkohle, aus den Kraftwerken, aus den Fabriken. Bundesweit betrachtet sind das 10% aller CO2-Emissionen, die allein aus der rheinischen Braunkohle stammen. Und das ist natürlich ein erheblicher Anteil. Insgesamt ist die Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen für 55% aller Treibhausgasemissionen dann verantwortlich. Das heißt, wir haben ja auch ein Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, das zwar nicht so ganz ambitionierte Ziele hat wie das Bundesziel, sondern ja, ein bisschen runtergefahrene, also mindestens 25% CO2-Reduktion bis zum Jahre 2020 und mindestens 80% bis 2050. Also aber selbst wenn wir das erreichen wollen, müssen wir drastisch runterfahren, gerade bei den energiebedingten Treibhausgasemissionen und vor allen Dingen denen der Energiewirtschaft. Der Verkehr macht bundesweit etwa 20% aus, aber die Energiewirtschaft ist der entscheidende Sektor. Und es ist auch mal ganz interessant, sich die langfristigen Entwicklungen anzuschauen. Ne? Also die Energiewirtschaft hat gegenüber 1990, gegenüber zum Beispiel dem Industriesektor, unverhältnismäßig wenig CO2 reduziert. Ne? Insgesamt sind das eine Reduktion von 6% gegenüber ungefähr 32%, die wir über alle Sektoren gemittelt haben. Und wenn man sich dann nur mal die Braunkohle anschaut und die Braunkohle hier im Rheinischen Revier sich anschaut, die CO2-Emissionen sind im letzten Jahr, vorletzten Jahr genauso hoch gewesen wie 1990. Da gab es überhaupt gar keine Entwicklung. Erst jetzt durch das Abschalten der ersten Blöcke, durch die Überführung in die Sicherheitsbereitschaft, die Blöcke Frömmersdorf, Niederhausen, die ersten sind da reingegangen, haben wir dann wirklich eine signifikante Senkung bekommen. Wobei man sagen muss, diese Überführung in die Sicherheitsbereitschaft ist einfach auch ein Geschenk noch für RWE gewesen, dass Uraltkraftwerke, die sowieso zur Stilllegung anstanden, jetzt noch ein vergoldetes Ende kriegen. Denn allen ist klar, diese Kraftwerke, die werden nie wieder hochgefahren. Also Sicherheitsbereitschaft heißt, sie werden runtergefahren, werden 4 Jahre noch vorgehalten für den Fall, dass da nochmal Bedarf ist, im Strommarkt kurzfristig auszuhelfen. Kurzfristig heißt in diesem Fall mit 10 Tagen Vorwarnzeit, weil die alten Röhren das gar nicht so flexibel und schnell schaffen wie ein Gaskraftwerk. Also unterm Strich, das ist ein Fake gewesen, mit einem Millionengeschenk für RWE. Aber nochmal, NRW hat eine Schlüsselrolle beim Erreichen der bundesdeutschen Klimaschutzziele. Und wir werden unseren Beitrag nur leisten können, wenn wir gerade den Anteil der Braunkohlenverstromung drastisch runterfahren. Und wenn ich mir anschaue, dass wir in Nordrhein-Westfalen noch einen Anteil der Kohle, also Braun- und Steinkohle, von über 70% an der Bruttostromerzeugung haben und die erneuerbaren Energien bei 12% rumdümpeln und gleichzeitig der Herr Laschet und der Herr Pinkwart hingehen und den Ausbau der erneuerbaren Energien, speziell die Windkraft, ganz massiv blockiert, dann zeigt das nur, wie widersinnig und widersprüchlich diese Energiepolitik ist. Wir drohen hier auch dann als Land der erneuerbaren Energien mit den Potenzialen für die Regionalwirtschaft, für die wirtschaftliche Entwicklung vollkommen abgehängt zu werden durch dieses starre Festhalten an der Braunkohle. Und das ist ja dann bezeichnend, dass der Herr Laschet dann übermorgen dann auch auf der Kundgebung der IGBCE dann spricht. Aber der Herr Laschet bislang alle Einladungen abgewiesen hat, mal zu den Tagebaubetroffenen oder zu uns als BUND zu kommen. Er verweigert sich dem total und macht eine eindeutig einseitige Klientelpolitik für RWE. Und das finde ich, das gehört sich nicht für einen Ministerpräsidenten.
Ja, weitere Fragen? Ja. Hallo, David aus Kuckum. Ich habe eine kurze Frage. Mal angenommen, man wäre bereit zu sagen, man möchte nicht weiter mit RWE verhandeln und würde es im schlimmsten Falle auf eine Enteignung ankommen lassen. Hast du da eine Ahnung, wer würde da vielleicht als Unterstützung zur Seite stehen oder hast du da Erfahrung mit, wie man das organisieren kann?
Aufruf.
Also wenn das an die Adresse des BUND gewünscht ist, dann muss ich sagen, wir dürfen keine Privatkläger unterstützen. Das verbietet das Vereinsrecht. Wir sind ein als gemeinnützig anerkannter Naturschutzverband. Wir sind dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet. Wir unterstützen keine Privatpersonen. Aber wir haben natürlich ja doch einschlägige Erfahrungen, wie so ein Grundabtretungsverfahren läuft. Ne? Also letztendlich ist natürlich klar, wenn man die Gerichtsverfahren dann auch verlieren sollte, ne, dann kriegt man natürlich auch eine Entschädigung. Das heißt, das ist nicht weg, ne, sondern du kriegst dann natürlich die auch entsprechend festgesetzte Entschädigung. Ne, das haben wir für unser Grundstück gekriegt. Die Entschädigung ja, haben wir dann gut investiert in weitere Klagen gegen RWE. Ne? Aber für dich als Privatperson kriegst du halt dann auch die festgelegte Entschädigungssumme dann ausgezahlt. Ich sage aber auch gleich, man braucht einen langen Atem, man braucht gute Nerven, weil letztendlich ist das Bergrecht noch so gestrickt, dass die Grundabtretungsverfahren erst dann eingeleitet werden, wenn drumherum schon wirklich die ganzen Nachbarn weggezogen sind. Im Zweifel sind da schon die Häuser abgerissen. Ne? Das ist ja auch eine Form von Psychokrieg, den der RWE da führt. Ne? Und erst dann, wenn 2 Jahre vor der Landinanspruchnahme, vor der Grundstücksinanspruchnahme, muss dann RWE letztendlich dann zu Potte kommen und dann diese Grundabtretung beantragen, damit auch noch der Rechtszweck ausgeschöpft werden kann. Also das braucht eine gute Portion an Widerstandsgeist und es braucht eine gute Portion an Nerven.
Und viel Geld.
Und na, Geld glaube ich gar nicht mal. Ne? Also das ist durchaus überschaubar. Letztendlich geht es ja darum, will ich verkaufen oder will ich nicht verkaufen? Will ich meinen Heimatort erhalten, wo ich vielleicht seit Generationen mit meiner Familie lebe? Will ich da die Chancen nutzen oder nicht? Und die muss jeder für sich selber machen. Also ich kann da und will da auch gar keine Ratschläge geben. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, aber das ist Geschichte, wenn im Jahre 1994, 95, nachdem der Braunkohlenplan GAR 2 genehmigt worden ist, 7600 Menschen im Abbau gesagt hätten, nee Freunde, ohne uns, wir machen da nicht mit. Das hätte ich mir gewünscht. Aber das ist nun mal vorbei. Also ich glaube, für Garzweiler, es wird sich wesentlich auf dem politischen Weg entscheiden müssen. Ja? Aber klar wäre natürlich, wenn man Signale hat, und vor allen Dingen von solchen, die es sich leisten können, dass wir nicht verkaufen. Und ich denke da vor allen Dingen an die katholische Kirche.
Ja?
Weil, um das auch mal ganz klar zu sagen, ich will jetzt keine Kirchenschelte hier betreiben, aber was dort in Immerath passiert ist, und wie wenig sich die Kirche dort engagiert hat, obwohl immer noch der Beschluss, was in den 80er, 90er Jahren steht, kein Kirchenland für Garzweiler 2, wie kampflos man dieses Kulturgut, dieses Wahrzeichen im RWE geopfert hat, das tut mir jetzt noch in der Seele weh. Und ich hoffe, dass hier zumindest daraus Lehren gezogen wurde. Ich möchte hier keine Kirchtürme mehr fallen sehen für RWE, für eine Braunkohle, die wir heute nicht mehr brauchen.
Ganz kurz, ich möchte nur dazu einhaken. Also, da sind wir nicht ganz einer Meinung, Dirk.
Meine persönliche.
Ja. Ist auch in Ordnung, ich kann es auch gut akzeptieren, aber ich bin auch der Meinung, dass die Kirche hier zurzeit versucht, am neuen Ort für die Leute was einen neuen Mittelpunkt mitzuschaffen. Und letzten Endes wollten wir das alle. Und da kann man jetzt nicht sagen, also wir haben in unserer Bürgerversammlung immer gesagt, wir möchten möglichst schnell am neuen Ort auch wieder ein Fahrzentrum haben oder irgendwas, wo man sich versammeln und treffen kann. Wir wollten auch, dass die Kirche sich engagiert in Seniorenwohnen, um da betreutes Wohnen zu machen. Und die haben das jetzt umgesetzt. Ich sehe das nicht so, als ob die jetzt gesagt haben, wir sind froh, dass unsere Kirchen weg sind. Nein, hast du nicht gesagt, aber manchmal hat man den Eindruck, dass man das der Kirche so unterstellt.
Ja, das ist auch so.
Ich sehe es so, dass die Kirche das macht, was wir in den Bürgerversammlungen gewollt haben. Und das haben wir fast alle gewollt. Da gab es kaum Stimmen, die dagegen gesprochen haben. Und von daher finde ich es, wie gesagt, was ich anfangs gesagt habe, finde ich immer unfair, sich jetzt einzelne Gruppen oder Personen rauszusuchen und zu sagen, ihr habt da was Falsches gemacht. Auch die Kirche ist letzten Endes Opfer von dem, was hier passiert und nicht Täter. Und da sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Da muss ich aber noch eins dazu sagen. Ich gebe dir ja vollkommen recht. Aber wir reden ja darüber, wer hat welche Chancen, auf sich juristisch zu wehren. Und es ist ja schon ein Unterschied, ob ich als Anwohner hier mehr oder weniger alleingelassen gegen einen Großkonzern wie RWE in den Ring trete, oder ob ich als Institution Kirche mit auch Millionen im Zweifel im Hintergrund, auch mit breiter Unterstützung, ob ich da in den Kampf reingehe. Ja? Also von daher, ich glaube, dass das könnte ein wichtiges Signal sein.
Ja, so sieht es aus.
Ja, zwei Meldungen, dann müsst ihr euch untereinander einig werden, was ich
sagen. Das war zuerst.
Also ich habe noch das Andreas Sich hier aus Brandow. Ich habe noch eine Frage zu diesen Enteignungen. Hast du ungefähr eine Vorstellung davon, wie der Kostenrahmen ist, wenn man das wirklich durchzieht? Wie wird der Streitwert bemessen und was muss ein Mensch, der sein Haus dann da verteidigt, hast du da irgendeine Vorstellung, welche Größenordnung eine Rolle spielt? Die eine Frage, kannst du vielleicht beantworten zu der Kirche, dass ihr eure kleine Kirche hier vielleicht mitnehmen wollt und möglichst schnell umziehen wollt und dass die im Eigentum der Gemeinde ist, alles klar. Aber da steht ein milliardenschwerer Konzern im Hintergrund, dessen oberster Häuptling in seiner Veröffentlichung ausgetan hat, die Braunkohletage bei euch vorhin. Wollen wir nicht mehr. Der hätte schon drei Ortschaften vorher, hätte diese Kirche sich darum kümmern können, dass das nicht passiert. Und dann wären Ortschaften wie Kuckum und die Ober-Unterwestlich und so weiter überhaupt gar nicht erst angegangen worden, wenn man eine kleine Ortschaft vorher als große Kirche mit Unterstützung der lokalen Gemeinden durchgezogen hätte.
Richtig.
Was das Bistum da tut, was die Bischöfe tun, was die Erzbischöfe tun, das ist widerlich an der Stelle. Insbesondere, weil Rom ganz oben nämlich sagt, in der Laudato Si, in dieser Enzyklika, das wollen wir alles nicht. Also, ihr Lokal hier, ja. Aber das, was die Ebene darüber tun, das ist eine Schweinerei.
Ja.
So,
und die Kirche kann ja auch beides tun. Das schließt das eine ja das andere nicht aus. Die ist so reich und bei aller Liebe, das sind so Sonderstaaten hier. Die kann an den neuen Orten die neuen Kirche erbauen, damit die Umsiedler ihre Anlaufstelle haben und zeitgleich nicht diese Kirchen für RWE hergeben. Das spricht überhaupt nicht. Das kann man beides tun. Das kann die Kirche finanzieren.
Überhaupt nicht!
Ja, sicher.
Die katholische Kirche ist eine der reichsten Konzerne dieser Welt. Ja, die Bamba haben uns das Land geklaut.
Ja, jetzt, wir können jetzt auch anfangen, uns anzuschreien und unsachlich zu werden. Also ich denke mal, über die Rolle der Kirche kann jeder nach seiner Meinung darüber entscheiden. Ich glaube aber auch, es hätte einfach gereicht, wenn wir die Klimaschutzziele umgesetzt hätten, die wir schon längst hier als Staat beschlossen hätten. Dann wäre nämlich alles andere erledigt und dann hätten wir auch keine Kirche dafür verantwortlich machen müssen, ob wir eine Kirche verkaufen oder nicht. Dirk, wolltest du noch was?
Ja, da kann ich im Einzelnen noch gar nichts zu sagen. Es hängt ja immer dann entsprechend davon von den einzelnen Gegebenheiten ab. Ich darf auch gar keine Rechtsberatung machen, will auch keine Rechtsberatung machen. Ne? Aber wenn da hier Fragen sind, können wir die gerne bilateral dann mal klären.
Ja,
Ich brauche ein Mikrofon, ich glaube, ich bin los. Ja, Herr von Wandlo, hätte ich auch eine Frage. Wie lange dauert das ungefähr, zeitlich gesehen, bis man Einspruch erhebt? Wir wollen nicht wegziehen, wollen auch nicht verkaufen. Bisher hat uns in Ruhe gelassen, zwar immer, dass wir ein Grundstück hätten, das sollten wir uns angucken und dann noch ein Gutachten sollten. Ich glaube, bisher haben wir geschwiegen. Wie lange dauert das ungefähr? Kann man das doch lebendig erleben? Wir sind ja in den 80er, fast in den 80ern. Wir wollen auch nicht weg.
Ja, vielleicht mal zwei Beispiele. Ich hatte vorhin ja unser erfolgreiches Zwangsenteignungsverfahren Graz bei der Obstwiese angesprochen. Da hat es von der Klage bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat es ungefähr 5 Jahre gedauert. Hier im Falle vom Tagebau Hambach ist es so, dass der Grundvertretungsbeschluss nach einem etwas längeren Vorlauf, die müssen ja erst ein Angebot machen, da mussten die versuchen, sich gütlich zu einigen. Ne? Und dann sagt derjenige, der nicht verkaufen will, nein, ich will aber nicht verkaufen, dann kommt vielleicht nochmal ein Angebot und dann sagt er, ich will immer noch nicht. Und erst dann, wenn also alle Möglichkeiten einer gütlichen Einigung vergebens waren, dann beantragt RWE diese Grundabtretung. Bei der Bezirksregierung Arnsberg als Bergbehörde ist die Abteilung 6 Bergbau und Energie in Nordrhein-Westfalen. Das ist das ehemalige Landesoberbergamt. So. Dann werden in der Regel, dort wird das Verfahren eröffnet, dann wird erörtert mit örtlichen Terminen, man setzt sich dann zusammen, die Pro und Kontras. Wir in unserem Falle bringen dann in der Regel noch energiewirtschaftliche Gutachten und Expertise mit ein. Dann geht das hin und her und dann irgendwann kommt die Entscheidung dann der Bezirksregierung. In unserem Falle ist sie in diesem Jahr mit ungefähr 2 Jahres Vorlauf zur dann anstehenden Enteignung dann erfolgt der Grundabtretungsbeschluss. So, dann hat aber gleichzeitig, weil wir natürlich sofort geklagt haben, RWE auch noch die vorzeitige Besitzeinweisung beantragt. Das entspricht, wenn man das eine als Zwangsenteignung bezeichnet, einer Zwangsräumung. Das heißt, das ist das zweite Verfahren. Vorzeitige Besitzeinweisung heißt, dass die auch unabhängig davon, ob das Klageverfahren gegen die Grundabtretung noch anhängig ist, unser Grundstück schon in Anspruch nehmen können. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, ist natürlich Bergrecht. Ich sagte vorhin, Bergrecht bricht Grundrecht. Das ist so gestrickt, dass die Betroffenen nach Möglichkeit keine Möglichkeit haben. Aber auch dagegen kann man dann natürlich juristische Mittel einlegen. In diesem Fall haben wir auch gegen die vorzeitige Besitzeinweisung Klage eingereicht. Und es wird jetzt aller Voraussicht nach noch entsprechende Eilverfahren geben. Also mit anderen Worten, Sie merken schon, ohne dass ich hier demotivieren möchte, es ist für eine Privatperson richtig schwierig und man braucht da wirklich schon sehr viel Power, um das durchzuziehen und durchzuhalten. Aber es wäre natürlich, wie gesagt, ein wichtiges Signal.
Ich meine, ich spreche immer so viel, das ist Kirche und so weiter. Das war wie hervorragende alte historische Gebäude, wie es aus Baarland in Borschenmilch oder hier bei uns in Erz, hier in Skeinberg, Haus Skeinberg und etliche Höfe, Winzelhof und so weiter. Davon spricht keiner. Das ist Substanz, die gehört zu unserem Leben, gehört zu unserer Umgebung, geschweige denn die Natur und die Vogelwelt. Das alles wird irgendwie unter Tisch gegangen, existiert eigentlich.
Genau. Nur immer hier drum geht. Aber in den Grundabtretungsverfahren kommt all das auf den Prüfstand, wenn man entsprechend vorträgt. Ein Beispiel auf unserem Hambacher Grundstück, da befindet sich ein Bodendenkmal, ein eingetragenes Bodendenkmal. Und zwar eine römische Grabanlage aus dem 2., 3. Jahrhundert nach Christi, ne, auf unserem Grundstück. Ne. Und das nur als Beispiel, hier wird natürlich Kultur zerstört, nicht nur Kirchen werden zerstört, hier wird ja ein seit 7000 Jahren besiedeltes Land zerstört. Ne. Und all das soll dann in irgendeinem Restloch verschwinden mit irgendeinem See, der dann irgendwann im Jahre 2085 vielleicht dann mal vollgefüllt ist. Das zeigt ja einfach diese Perspektiven, die eigentlich in Sachen Zukunftschancen für die Region nur ganz limitierte Möglichkeiten bieten. Da können die noch so viel erzählen am grünen Tisch, wie toll das alles wird und grün und hier und Shishi. Letztendlich wird hier Kulturlandschaft zerstört, hier wird Heimat verheizt, da weiß die Maus keinen Faden ab.
Ich Ich wollte mal fragen, bei der Klage, ist da eine Sammelklage zulässig, dass man sich mit mehreren Bürgern zusammentut, oder ist es nur eine Einzelklage? Genau.
Das wurde mal geprüft in den 90er Jahren von dem Herrn Professor Bernhard Stür, aber ich glaube, das war nicht vergebens. Also letztendlich geht es ja um ihre eigenen Grund und Boden. Also damals, als es um Rahmenbetriebsplanzulassung ging, da haben ja auch mehrere Kläger geklagt, da konnte man sich zusammenschließen. Sie erinnern sich vielleicht, Stefan Pütz und ein paar Nachbarn haben es ja gemacht. Ne? Es waren ja ursprünglich mal vier, von denen dann nur Stefan durchgehalten hat. Aber wenn es um ihr Grundeigentum geht, um die Zwangsenteignung, ja, dann können sie sich natürlich nicht mit anderen zusammentun. Dann sind sie der Betroffene, der das dann auch durchziehen muss.
Gibt es denn, ich hatte gehört, dass es seit dem letzten Jahr eine Möglichkeit gibt, ein Sammelverfahren einzuleiten.
Also die Bundesregierung will das meines Wissens gerade einführen, aber für solche Fälle wird das nicht greifen.
Ach so.
Also es geht jetzt da vor allen Dingen da um die Dieselskandale und dergleichen. Ne? Da hat sich die Bundesregierung ja bislang noch nicht so richtig dann aber fortschrittlich erwiesen, aber das ist in der Mache, ich habe da den aktuellen Stand derzeit nicht, aber das wird auf solche Grundabtretungsverfahren nicht zutreffen.
Musterfeststellungsklagen heißt es, die sind jetzt zugelassen, die gehen.
Sind jetzt aber?
Ich glaube, übergangsfristig? Diesen Monat, Anfang dieses Monats oder Anfang letzten Monats, also sehr kurzfristig jetzt gemacht worden und das geht.
Ja. Aber das greift ja nicht, das zieht ja nicht.
Ja, weitere Fragen?
Mein Name ist Hartwig Schröer. Ich komme über die Waldspazier im Hambacher Forst in dieser Runde, also ganz von außerhalb. Und ich habe es aus der Diskussion mitgenommen, der BUND hat ja einige Grundsatzfragen durchaus ansprechen können. Jeweils von diesen Grundsatzfragen etwas für die einzelnen Grundschutzeigentümer vielleicht nutzbar gemacht werden kann. Wir sagten gerade eben, dass bei den Grundabtretungsbeschlüssen im Prinzip das gesamte Verfahren nochmal auf den Prüfstand gebracht werden kann. Und nach meiner Vorstellung sind ja dabei dann doch einige Fragen, die sich immer wiederholen. Gibt es da irgendeine Stelle, wo das entsprechende Wissen gepoolt wird oder abgerufen werden kann? Also gerade im Blick auf die Frage, wie lange braucht man den Tagebau für die Energieversorgung überhaupt noch? Das sind ja Sachen, die bei jedem Betroffenen eine Rolle spielen. Und das könnte vielleicht auch gleichzeitig Fragen sein, die in Zukunft überhaupt die entscheidende Rolle spielen können. Na, und da braucht jeder einzelne Grundschutzeigentümer nicht das Rad neu zu erfinden. Da bräuchte man eigentlich nur mit dem Kopieren von bisherigen Argumenten zu arbeiten, könnte dann vielleicht schon weiterkommen. Gibt es da irgendeine Anlaufstelle für die Grundschutzeigentümer, die existiert? Der BUND wird es wahrscheinlich nicht machen können, aber vielleicht lässt sich auf andere Weise irgendwas sammeln oder was zünden.
Also, ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Das hat ja jetzt auch mit privater Unterstützung von Privatklägern nichts zu tun. Fakt ist, dass ja eigentlich nur noch Gutachten existieren auf dem Markt, die belegen, dass wir die Braunkohle in dem Maße nicht mehr brauchen und dass wir in Sachen Klimaschutz voranschreiten müssen. Also in letzter Zeit aktuell ist das neue WWF-Szenario gerechnet vom Öko-Institut. Es ist die DIW-Studie, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Christian von Hirschau und Claudia Kempfer, die ja auch gerade runtergebrochen auf Hambach und Garzweiler gesagt haben, hier in Garzweiler muss aus Klimaschutzsicht Stopp an der A61 sein. Ne? Und wie gesagt, wir werden morgen ein neues Gutachten auch veröffentlichen. All die Sachen sind ja frei zugänglich. Das heißt, für diese energiepolitische und klimaschutzpolitische Debatte gibt es mittlerweile genug Material. Und das Schöne ist ja, man muss ja da nicht mal Gutachten im Auftrag von Umweltverbänden bemühen, sondern man muss einfach nur mal die Szenarien, die energiewirtschaftlichen Szenarien der Bundesregierung beim Wort nehmen. Also all das, was in Sachen Klimaschutzplan 2050 die Grundlage war, die Szenarien, die von Repenick und Co. auf den Markt gebracht wurden, Fraunhofer, ne? Wenn man die beim Wort nimmt, dann heißt das ganz klar, hier darf kein weiteres Dorf umgesiedelt werden. Na, das ist so. Nur das Problem ist, diese im Auftrag des Bundesumweltministeriums vorgelegten Gutachten schlummern da in irgendwelchen Schubladen und werden nicht in politisches Handeln umgesetzt. Das ist das Problem. Ne? Wir haben da nicht nur eine Klimaschutzlücke in Sachen CO2-Emissionen, sondern wir haben da auch eine Politiklücke
weil diese Bundesregierung einfach nicht ihren Job macht. Und deswegen wird diese Bundesregierung am 3. Dezember in Katowice, wenn der UN-Klimagipfel beginnt, die COP24 die Hosen runterlassen müssen und der Weltgemeinschaft erklären müssen, sorry, wir sind ja doch nicht so das Klimaschutzland, wie wir uns immer dargestellt haben. Wir werden unsere selbst gesteckten Klimaschutzziele krass verfehlen. Das ist das Ergebnis. Aber nochmal zur Ausgangsfrage. Diese Gutachten sind alle verfügbar. Und wer sich mal bei uns auf der Homepage ein bisschen tummelt, der findet da auch ganz schön viel Material dazu. Und dazu gibt es dann natürlich die ganze Palette, was die ganzen Emissionsbelastungen anbelangt. Was die Naturschutzgüter anbelangt. All das tragen wir dann auch in den entsprechenden Verfahren vor. Ich muss sagen, das sind mittlerweile kartonweise von Stellungnahmen, von Gutachten, von Schlusswechseln, die bei den Klageverfahren eingespeist werden. Aber wer doch das OVG-Urteil letztens aufmerksam gelesen hat, das war ja zweigeteilt. Das OVG hat einmal gesagt, ja, diese hochkomplexe Naturschutzfrage mag offen sein. Aber, das hat das UVG auch gesagt, weder das Land noch RWE haben ansatzweise glaubhaft machen können, dass man den Hambacher Wald in Anspruch nehmen muss, um die Energieversorgung zu sichern. Das war ja eigentlich das bahnbrechende Angebot. Und das ist natürlich übertragbar, weil genauso wenig, wie es heute darstellbar ist, dass der Hambacher Wald noch weggebaggert werden soll, ist heute noch darstellbar, dass hier 1600 Menschen in ihren Dörfern komplett weggebaggert werden. Also da gibt es durchaus die Parallelen.
Ja, ich fühle mich auch sauwohl.
Wir haben noch eine Nachfrage, möchten Sie die direkt stellen oder ansonsten?
Ja, nur eine kurze Anschlussfrage, das kann ich dann ja so machen. Schätzen Sie denn die Bedeutung, das Gewicht dieses Argumentes im Hinblick auf diese einzelnen Enteignungsverfahren ein? Also nach meinem Eindruck ist das ja ein ganz zentraler Punkt. Wenn ich in der Bildung diese Frage in den einzelnen Enteignungsverfahren auf den Tisch kommt, wenn die Unternehmen nicht darstellen können, dass die Enteignung notwendig ist, die Energieversorgung zu sichern, dann wäre das ja im Prinzip das Argument, was bei jedem einzelnen Grundstückseigentümer schon unter Umständen zum Erfolg führen könnte. Wie schätzen Sie das ein?
Also Recht haben und Recht sind immer noch zweierlei in unserem demokratischen Rechtsstaat. Und in der Vergangenheit haben die Gerichte in solchen Fällen entschieden, dass allein schon ein Gemeinwohlinteresse ausreicht, um das Wohl der Allgemeinheit zu belegen. Das hieß dann immer, es ist vollkommen wurscht, ob wir die Kohle überhaupt brauchen zur Sicherung der Energieversorgung. Es ist auch vollkommen wurscht, ob das klimaschutzpolitisch fatal wäre, wenn wir diese Kohle fördern. Allein, dass wir einen Rohstoff da haben und RWE in der Lage ist, diesen Rohstoff zu fördern und diesen Rohstoff einem Markt zuzuführen, Klammer auf, ein richtiger Markt ist das ja nicht, weil sie den Rohstoff ja an sie selber verkaufen, Klammer zu. Ne, allein das wäre schon ein Gemeinwohlinteresse, was so eine Enteignung rechtfertigen könnte. So haben die Gerichte in der Vergangenheit entschieden. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nee Freunde, so geht das nicht so einfach. Ne? Also von daher merkt man auch den Unterschied. Als wir das erste Zwangsenteignungsverfahren Garzweiler geführt haben, da waren die Antragsunterlagen ja vielleicht zwei Ordner stark. Im Grundsatz also von RWE vorgebracht, die Unterlagen. Ne? Im Hambacher Grundabtretungsverfahren haben wir 32 Aktenordner voll geschrieben von RWE auf den Tisch bekommen, wo die versucht haben, das zu begründen, warum es überwiegende öffentliche Interesse gäbe, die eine Zwangsenteignung rechtfertigen könnte. Ist natürlich logisch, dass wir zu allen den Punkten haben wir dann auch vorgetragen oder sind noch dabei, weil das Verfahren läuft ja noch, ne? Also das ist schon ein riesen auch Aktenberg, der da bearbeitet, gewälzt werden muss. Und ich kann Ihnen sagen, also wir haben engagierte Rechtsanwälte. Wir arbeiten mit einer Kanzlei zusammen, die in Sachen Bergrecht sicher Spitze ist in Deutschland. Das ist auch eine Kanzlei, die wir uns leisten können. Was ich aber aussage, ist, die Anwälte, die für RWE tätig sind, die haben schon Millionen verdient.
Wenn man dieses Szenario, wenn der Kohleausstieg, sagen wir jetzt, zahlenmäßig definiert wird mit 2030, 2032, 2034, begründet damit, dass die Braunkohle nicht mehr benötigt wird zum Allgemeinwohl. Kann man auch dann davon ausgehen, Kann man auch davon ausgehen, dass dann dieses Gesetz auch auf den Prüfstand kommt, dass man nicht mehr enteignet werden kann? Das eine schließt das andere doch nicht aus.
Tja. Also letztendlich ist es ja so, nach dem Garzweiler-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2013 hätte das Bundesberggesetz unseres Erachtens geändert werden müssen. Es ist auch ein Anachronismus und es ist undemokratisch. Letztendlich stammt das Bundesberggesetz ja noch in wesentlichen Zügen aus dem preußischen Bergrecht von 1865. Und die Möglichkeit, unter besiedeltem Gebiet Braunkohle zu fördern und dafür die Siedlung zu zerstören, die ist von den Nazis eingeführt worden, Anfang der 30er Jahre, und ist dann ins Bundesberggesetz übernommen worden. Das heißt, was hier abgeht, ist eine direkte Folge von Nazirecht. Immer noch. Ja. So, und es gibt im Auftrag der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und im Auftrag der Bundestagsfraktion der Linkspartei gibt es große Gutachten, vernünftige Gutachten, auch zum Teil Gesetzentwürfe zur Novellierung des Bundesberggesetzes und zur Novelle des Bergrechts generell. Ja? Aber es fehlen die politischen Mehrheiten. Ja? Die Mehrheitsfraktionen im Bundestag wollen das nicht. SPD, CDU, FDP, von dieser anderen Partei mal ganz zu schweigen, die wollen das nicht. Und daran ist es gescheitert. Also wir brauchen andere politische Mehrheiten, um endlich mal den Betroffenen auch den Schutz zu gewährleisten, der ihnen zusteht. Solange das nicht der Fall ist, müssen wir einfach dagegen kämpfen, dass hier alle Weichenstellungen da so gestellt werden, dass möglichst RWE, der Bergbautreibende, dann solche Verfahren durchsetzen kann. Dieses Bergrecht ist ja ein Sonderfall. Das gibt es ja sonst nicht. Ne? Wenn eine Autobahn gebaut wird, da wird ein Planfeststellungsverfahren gemacht mit Öffentlichkeitsbeteiligung, Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Bundesberggesetz kennt nur gebundene Entscheidungen. Da wird gar nicht erst abgewogen, brauchen wir den Tagebau zur Sicherung der Energieversorgung. Das spielt alles gar keine Rolle. Das heißt, das Bergrecht ist in der Tat ein Sonderrecht, was damals geschaffen wurde, um möglichst Bergbau durchzusetzen. Das mag ja sogar eine Rechtfertigung gehabt haben, ne? Auch nach dem Krieg vielleicht, ne? Energiekrise, alles Mögliche. Ne? Da mag so ein Vorrang vielleicht noch legitimiert gewesen sein. Aber heutzutage, wo wir die Braunkohle gar nicht mehr brauchen, ist das schlichtweg ein Anachronismus. Ne? Und dieses Bundesberggesetz gehört endlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Aber wie gesagt, dazu brauchen wir die entsprechenden politischen Mehrheiten. Und die sind noch nicht in Sicht, obwohl ich da noch nicht die Hoffnung aufgegeben haben.
Also, ja, Alex.
Ja, Alexander Tetzlaff, mein Name, Brudermeister in Keinberg und damit Amtskollege von Hans Josef aus dem Nachbarort. Ich habe jetzt gespannt zugehört, bin selbst kein Eigentümer, von daher ist das, ich wohne zur Miete, ist das nicht so ganz mein Thema. Mein Thema bezieht sich auf einen anderen Teil der Kultur ausmacht in unseren Orten. Neben den Baudenkmälern, neben den Kirchen, die verloren gehen, macht für mich auch die Gemeinschaft, die Vereine, auch die Kultur in unseren Orten aus. Nicht umsonst sind die Bruderschaften, ist das Schützenwesen und der Karneval immaterielles Kulturerbe, was es zu schützen gilt. Ich möchte nur mal in den Raum stellen, ich weiß, dass das jetzt nicht dein Thema sein sollte, so wie du am Anfang angedeutet hast. Haben Sie das auch im Blick? Ich weiß nicht, wie das Szenario aussieht, was am Ende dabei rauskommt, wenn wir einen fast toten Ort oder fast tote Orte und einen ja nicht ganz ausgereiften neuen Ort nachher am Ende dabei davontragen. Ob das wirklich das ist, was nachher das Ziel ist. So, ob es dann nicht eher Sinn macht, vielleicht eher dann noch in unsere Kraft dafür aufzuwenden, zu sagen, wir tun uns eher zusammen und verfolgen Ziele, die eher zu verwirklichen sind. Zum Beispiel, dass man dafür sorgt, dass am neuen Standort eben auch alle Leute mit hin können. Auch die, die Pferde haben, auch die, die wieder ein Stück Land brauchen. Keine Frage, dass der Tagebau auch verkleinert werden muss. Das ist überhaupt nicht die Anfrage daran. Also so schlau bin ich auch, aber das ist so ein bisschen das, was ich mal zu bedenken gebe in dieser ganzen Sache einfach.
Also ich kann und will da überhaupt gar keine Ratschläge geben. Ne? Also letztendlich müsst ihr die Entscheidung für euch selber treffen. Ne? Was mich nur so gelegentlich umtreibt, ich habe im Regal noch das alte Sloniki-Gutachten stehen. Wer damals das mitgemacht hat, Braunkohlenplanverfahren Garzweiler 2, Angaben zur Sozialverträglichkeit, Professor Sloniki et al. Haben ja da Kriterien festgelegt für die Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen. Und die Sozialverträglichkeit war neben der ökologischen und wasserwirtschaftlichen Beherrschbarkeit ja die dritte, das große Punkt, der erfüllt sein musste, dass überhaupt der Braunkohlenplan genehmigt werden konnte. Und ein Punkt von 10 im Sloniki-Gutachten war, dass eine geschlossene Umsiedlung gewährleistet werden soll. Wo haben wir denn die geschlossene Umsiedlung? Also ich sehe die nicht. Also ich kenne keinen Umsiedlungsort, der wirklich überwiegend dann auch geschlossen von A nach B gewandert ist. Sondern die Erosion setzt meines Erachtens schon 20 Jahre vorher ein. Und letztendlich, ich weiß jetzt nicht, wie es hier bei Kuckung ist, wie viel sind denn am neuen Ort dann letztendlich mit dabei?
60%.
Das werden 60% sein, das heißt 40% sind weg. Das ist für mich nicht eine geschlossene Umsiedlung. Und es wundert mich schon, dass die Landesregierung immer, wenn es um Braunkohlen-Umsiedlungspläne geht, diese Sozialverträglichkeit postuliert hat, obwohl sie de facto nicht gegeben ist, meines Erachtens. Ne? Das könnt ihr aber nur von euch aus monieren, ne? In den entsprechenden Umsiedlungsverfahren. Gut, bei euch ist gelaufen, ne? die Sache ist vorbei. Aber nochmal, Ratschläge will ich nicht geben. Ich verstehe auch, dass viele enttäuscht sind von der Politik. Also ich kann mich noch entsinnen an Zeiten, wo wirklich die Hoffnung groß war, wo dann fortschrittliche ökologische Parteien ihre 30% bei den Landtagswahlen erreicht haben. Und all das ist dann natürlich, die ganzen Hoffnungen sind dann auch an den politischen Realitäten gescheitert. Meistens in der Vergangenheit war es diese SPD-Kohlepartei, an der das gescheitert ist. Also von daher, es ist einfach schwierig. Ne? Aber die Entscheidungen, die müsst ihr für euch treffen. Ne?
Wir haben am Anfang darüber gesprochen, Alex. Ich sehe es genauso. Solange nicht alle sozialverträglich umgesiedelt werden, solange nicht alle mit an den neuen Ort kommen können, ist die Umsiedlung nicht sozialverträglich. Es reicht nicht, wenn die für 90% oder für 70% sozialverträglich ist. Sie muss für alle sozialverträglich sein. Und alle, die mitkommen wollen, die müssen auch mitkommen können. Und wer am neuen Ort ein Gewerbe eröffnen will, weil er am alten Ort auch hat, der darf nicht dran scheitern, dass er auf seinem Privatgrundstück auf einmal 6 Parkplätze einrichten muss, damit er seine Kunden da haben kann. Das sind alles Sachen, die gehen nicht. Und die können wir wohl hier in der Stadt Erglens mit beeinflussen, indem wir als Umsiedler geschlossen stehen und sagen, wir möchten, dass alle mitkommen können. Und diese Geschlossenheit, die fehlt mir zurzeit so ein bisschen. Guckt zurzeit jeder nach sich selber. Und damit ist die Sache gehalten. Wenn ich gut entschädigt werde, dann kümmert mich der Rest nicht mehr. Aber das ist genau das Gegenteil von sozialer Verantwortung, die wir füreinander haben wollen. Ich bin da vollkommen auf deiner Seite und ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft mit einer Zunge fordern, dass alle, die mitkommen wollen, auch mitkommen dürfen. Und dann muss man eben noch von Seiten von RWE noch ein bisschen Geld in der Hand nehmen oder die Flächen, die sie da schon haben, dann eben für die Leute freigeben. Das ist keine Riesensache und ich denke mal, das sollten wir alle zusammen fordern. Ich bin absolut deiner Meinung, ich möchte auch keine 2 Orte haben. Ich möchte, dass jeder mitkommen kann. Aber das muss man doch allen ermöglichen. Ich sehe da hinten noch eine Wortmeldung. Ich komme.
Das kriege ich auch so. Thema, ob jeder da sein Haus verliert, sondern das ist ja eine ganze klimapolitische Sache. Und wenn es denn stattfinden soll oder muss, dass wir gehen, dann kann man entscheiden, ist wirklich die Möglichkeit am neuen Ort für alle gegeben. Weil das ist meiner Meinung nach auch eine Grundvoraussetzung, weil ich persönlich habe die Möglichkeit auch nicht, also an den neuen Ort mitzugehen. Und ja, für mich persönlich oder für viele, die ich jetzt kenne, ist einfach die Verbundenheit zu dem alten Ort, den Sachen, die erstmal da existieren. Tieren, die man in einem neuen Ort gar nicht wiederbekommen kann. Ich kann da keine Eiche hinpflanzen, die schon 200 Jahre alt ist. Die gibt es da nicht. Und ich bin nach Keilenberg gezogen, weil eben da ein alter Ort ist, weil ich mich da wohlfühle. Und nicht, weil ich in irgendeinen Neubauort ziehen wollte. Deswegen finde ich, haben alle, die das möchten, das Recht dafür zu kämpfen, dass die Orte stehen bleiben. Sollte es tatsächlich der Fall sein, dass die Orte fallen, finde ich, ist die Möglichkeit für alle mitzugehen eine Grundvoraussetzung. Das sind also meiner Meinung nach absolut zwei Themen.
Also ein kleiner Hinweis. Unser Ministerpräsident versteckt sich ja immer ganz gerne hinter rot-grünen Entscheidungen aus der Vergangenheit. Ne? Im Zweifel bemüht er da auch noch die Entscheidungen aus den 1990er Jahren. Ladet doch den Herrn Ministerpräsidenten mal explizit zu euch ein. Der soll das sich mal diese Sorgen und die Nöte hier mal anhören. Ne?
Der kommt nicht, haben wir schon mal.
Okay.
Also, ich habe auch mal Frau Kraft eingeladen, da habe ich dann auch einen Brief zurückbekommen, da stand dann auch drin, Frau Kraft hat an dem Tag keine Zeit und die wird auch in Zukunft keine Zeit haben. Also so stand da mehr oder weniger auch noch nicht drin. Ich fand das. Aber davor ist auch keiner gekommen. Also zumindest kein Ministerpräsident war jemals hier, obwohl Johannes Rau dir damals versprochen hat, wenn er nötig ist, dass für Garzweiler 2 umgesiedelt wird, würde er persönlich kommen und das den Leuten erklären. Er ist nicht gekommen und danach ist auch keiner gekommen, egal in welcher Partei die waren. Ich hätte aber noch eine Frage, Dirk. Und zwar hast du ganz am Anfang mal gesagt, hier für Garzweiler 2 sind alle rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die sind auch nicht mehr anfechtbar. Wenn sich jetzt aber die Rahmenbedingungen so geändert haben, wie die sich in den letzten Jahren geändert haben, tut sich da keine Tür auf. Gibt es da nicht auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht als Kommune auch nochmal nachfragen, ist das alles so richtig, was hier passiert?
Ja, dann ist das vielleicht ein bisschen missverständlich rübergekommen. Was das Bundesverfassungsgericht 2013 auch noch mal ganz klar herausgestellt hat, ist, dass die Landesregierung die energiepolitischen Vorgaben macht und dass die Landesregierung auch die energiepolitischen Vorgaben ändern kann und dass darauf aufbauend dann auch im Zweifel die Braunkohlepläne geändert werden müssen. Und das sehen wir ja gerade, Braunkohlenplanverfahren, Garzweiler 2, Braunkohlenplanänderungsverfahren, Garzweiler 2 läuft ja jetzt demnächst an, wegen der neuen Leitentscheidung der Landesregierung von 2016. Und im Landesplanungsgesetz steht, wie du das richtig zitiert hast, ja ganz klar drin, dass die Braunkohlenpläne überprüft und gegebenenfalls geändert werden müssen, wenn sich die energiepolitischen Rahmenbedingungen oder andere Rahmenbedingungen ändern. Ja, und da kann man heute wirklich nicht so tun, als hätte sich gegenüber 1991, als es die vorherige Leitentscheidung gab, bis heute nicht erdrutschartig was geändert. Und auch seit 2016 hat sich einiges geändert. Das heißt, alles gehört auf den Prüfstand. Und im Rahmen jetzt des Braunkohlenplan-Änderungsverfahrens Garzweiler 2 ist natürlich vollkommen klar, dass es nicht dabei stehen bleiben darf, dass Holzweiler nicht abgebaggert wird. Dass es nicht dabei bleiben darf, dass da gerade mal eine lächerliche Sicherheitszone von 400 Meter zur Holzweiler gemacht wird, sondern ich gehe davon aus, dass wir uns alle massiv einbringen werden und wir, da meine ich zumindest alle, die hier braunkohlenkritisch im Saal eingestellt sind, um dann in dem Braunkohlenplanverfahren zu sagen, ja Freunde, so geht das nicht. Die Abbaugrenzen müssen weiter zurückgenommen werden und unseres Erachtens bieten sich, selbst wenn man nicht, was klimaschutzpolitisch geboten wäre, an der A61 Schluss machen würde, darüber hinaus noch Optionen weiter zu buddeln, ohne weitere Dörfer in Anspruch nehmen zu müssen. Na, da muss man nur mal ein bisschen Fantasie entwickeln. Und RWE versucht ja jetzt, in Hambach machen sie es und hier machen sie es ja ähnlich, so mit dem Verweis darauf, ja, wir müssen ja quasi weiter buddeln, um das Restloch hinterher gestalten zu können. Ne? Das heißt, weiter Dörfer zerstören, im Falle von Hambach den ganzen Wald zerstören, um hinterher Rekultivierung zu können. Wie absurd ist das denn? Das hat kein Hand und Fuß. Wir haben es. Wir haben diese ganzen Fake News von RWE in Sachen Hamburg aufbereitet, machen dazu morgen eine Pressekonferenz und ich kann zumindest schon mal ankündigen,
nach dem Fall Hambach gucken wir uns auch Garzweiler das Restloch noch mal genauer an und auch die ganzen vermeintlichen Notwendigkeiten, die RWE da immer in Sachen steiler Stellen der Böschung oder flacherer Böschung, all das können wir sehr genau mit unserer Expertise auf den Prüfstand stellen und das werden wir auch tun. Und von daher, was Hans-Josef vorhin sagte, je kleiner das Restloch wird letztendlich, umso besser ist es für alle Beteiligten. Das muss das Ziel sein.
Weil als Vereininitiative noch Einwendungen mitformuliert. Wir haben, glaube ich, 20.000 zusammengekriegt hier aus der ganzen Ecke. Damals stand noch Otzenrath, viele Dörfer standen noch. Aber wenn es jetzt soweit ist, dass man eben Einwendungen zur neuen Leitentscheidung machen kann, zur Braunkohlenplanänderung, dann wäre es natürlich eine super Sache, wenn wir uns hier mit ein paar Leuten zusammenfinden würden und dennoch organisieren, dass jeder, der möchte, auch tatsächlich eine Einwendung abgeben kann. Weil ich weiß noch, ich glaube, die 20.000 Einwendungen, da ist keine einzige von irgendwie angenommen worden und das ist dann nachher auch mal gerügt worden. Und da hat man von Stefan Pütz dann verlangt, er sollte nochmal sagen, was alles in den 20.000 Einwendungen drin stand. Und also das hat sich ja jetzt geändert und vielleicht haben diese Einwendungen auch einen Erfolg, den wir da machen könnten. Also das wäre eine Sache, die könnten wir alle zusammen machen. Egal, ob man umsiedeln will oder ob man nicht umsiedeln will. Das Land bleibt hier und die Niersquelle kann trotzdem behalten werden, auch wenn wir vielleicht nicht mehr hier wohnen. Also das ist ein Ziel, für das man sich einsetzen kann.
Also ich möchte das unterstützen. Ich tummel mich ja überwiegend in der Landespolitik. Und überall hört man im Landtag immer, ja, die haben sich doch sowieso schon da in ihr Schicksal gefügt. Die wollen jetzt lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich merke hier eine andere Stimmung. Also ich merke ja durchaus noch Widerstandsgeist und den solltet ihr auch artikulieren. Und das Braunkohlenplanänderungsverfahren ist dazu eine gute Gelegenheit. Nur wenn die Herren Laschet und Pinkwart und Konsorten merken, ja Freunde, hier, uns gibt es noch und wir haben eine Stimme und nach Möglichkeit sprechen wir sogar mit einer Stimme, dann wird man da vielleicht auch politisch was bewegen. Also das fände ich ganz klasse. Und wenn hier heute Abend im Pfarrsaal von Kuckum dafür der Grundstein gelegt wird, dann wäre das schon eine tolle Sache.
Mein Name ist Jansen Dietmar. Ich finde es ja toll, dass der Hambacher Wald da alles stehen bleibt und dann es ein Gerichtsurteil dementsprechend gibt, dass da Fledermäuse und Natur geschützt werden und dass eh das vor veränderten Tatsachen da alles geschaffen wird, da dieses Urteil für den Feldstock kommt. Jetzt muss man sich mal überlegen, welchen Stellenwert jetzt eine Fledermaus zu uns hier als Menschen hat, die hier als Menschen vertrieben werden. Da kann man sehen, wie schizophren, wie schwachsinnig das alles ist.
Bitte?
Nein,
das ist nicht gemeint.
Wir werden als Menschen vertrieben, ja. Und Fledermäuse werden geschützt.
Ja, von der Fledermäuse gibt es nur ganz wenig, von den Menschen gibt es 7 Milliarden.
Ja.
Vielen Dank. Ich wollte eigentlich auch nur noch gerne nochmal anmerken, dass ihr oder wir hier alle ja eigentlich schon seit sehr langem ein Dorf sind und wie du schon am Anfang sagtest, Dirk, dass RWEs beste Taktik, glaube ich, wäre, das Dorf in zwei Seiten zu spalten. Einmal diejenigen, die gerne für ihre Heimat kämpfen möchten, in welcher Form auch immer, und diejenigen, die sagen, okay, ich möchte mich an meinem Schicksal jetzt fügen und das Ganze lieber zu Ende bringen. Ich finde es sehr traurig, dass diese Entwicklung mittlerweile dazu führt, dass es diese zwei Parteien gibt, die sich jetzt hier gegenseitig, teilweise zumindest, gegenseitig was vorwerfen. Ich würde mir eigentlich viel mehr wünschen, dass wir das in Solidarität irgendwie gemeinsam kämpferisch uns für unsere Heimat einsetzen. Und das hat ja nichts damit zu tun, wer jetzt schon weggezogen ist und wer nicht. Und ich war vor zwei Wochen in Keinberg, war es vor zwei Wochen, und ich war auch viel im Hambacher Wald. Und ich muss sagen, dass es sehr, sehr traurig ist, wie wenig Gesichter aus dieser Gegend ich da sehe. Also ich rede jetzt von Kuckum. Und ich würde mich extrem freuen, wenn mehr Menschen bereit wären, für das zu kämpfen, was sie haben. Weil gelebte Demokratie ist nicht zu sagen, das wurde jetzt so entschieden, ich finde mich damit ab und tschüss. Genau, und das soll nicht heißen, dass ich nicht nachvollziehen kann, dass Menschen wegziehen, weil sie sagen, das ist ein großer Kampf und ich will mein Leben irgendwie weiterleben und nicht ständig abwarten. Das verstehe ich ja auch. Ich gehe auch nicht auf die Straße und sage, ihr seid das Letzte, ihr seid schon umgezogen. Aber es wäre gut, ein bisschen Empathie für die Leute aufzubringen, die sagen, ich finde mich damit nicht ab und ich würde gerne hier auf die Straße gehen und was dafür tun.
Wollen und die sich diesem Konzern entgegenstellen wollen, dass die sich vielleicht zusammenschließen. Ich weiß so aus Erfahrung im Widerstand, wenn man so alleine irgendwo steht, dann wird es ganz, ganz schwierig und ganz, ganz hart. Aber wenn irgendwie, vielleicht kannst du so eine Anlaufstelle auch bieten, wo, ja, letztendlich, wo jemand das moderiert, wo Leute sagen, ich will nicht und einfach,
und das soll dann auch dorfübergreifend sein. Und genau. Nicht so, wie es immer gewesen ist, sorry, wenn ich das so sage, aber es war immer. Es gab Keinland, es gab Kuckum, es gab Unterhof, es gab Oberwärtsch, es gab Barbara. Jetzt sind wir diese fünf Dörfer, die zusammen weggebaggert werden sollen. Und dann sollten wir auch zusammenhalten und nicht jeder für sich kämpfen. Ganz einfach.
Ja, und vielleicht, ihr habt so ein gutes Anwaltbüro. Also ich denke, wenn man so eine Sache durchfechten möchte oder muss, dann braucht man einen Top-Anwalt. Vielleicht kannst du da irgendwie so einen Namen oder so geben? Also,
ja, vielleicht eine Karte dabei zu.
Ja, irgendwie sowas. Ja.
Einfach liegen lassen.
Dann gibst du weiter hier.
Du musst doch nur gucken, wenn den Verfahren vertreten.
Ja, guten Abend zusammen. Mein Name ist Thorsten Molde, ich komme aus Holzweiler. Und wir hatten ja eine ähnliche Situation 2014, als auch sozusagen die Leitentscheidung quasi über Nacht kam. Die Glocken haben geläutet, da weiß ich noch ganz genau. Alle waren, oder viele waren froh und manche waren vielleicht auch etwas geschockt. Wir haben aber, und das kann ich ehrlich, ich habe die ganze Zeit überlegt, was kannst du heute Abend hier überhaupt einbringen? Ich bin erstmal froh, dass wir hier sein konnten, dass wir überhaupt davon erfahren haben. Aber bei uns war im Prinzip die Situation genau wie gerade beschrieben. Man wusste im Prinzip nicht, steht jetzt die Mehrheit dafür oder steht die Mehrheit dagegen. Es haben sich aber irgendwie so 5 bis 7 Leute zusammengefunden und die haben genau diesen Anlaufpunkt gebracht. Wir haben damals überlegt, welchen Namen geben wir uns. Wir haben einfach gesagt, wir freuen uns, dass wir bleiben können und wir sagen, wir wollen eine Perspektive für Holzweiler haben. Und das war dann auch der Name damals. Und ich kann also nur ermutigen, es kann nicht einer alleine tun. Es muss irgendwie ein Team sein, wo auch klar ist, die ganze Arbeit, diese ganze Belastung, der ganze Stress, der muss auf 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schultern sein, wenn sich schon mal einer aus jedem Ort findet und die sich zusammentun und einfach überlegen. Ich habe auch die ganze Zeit nachgedacht. Ich habe damals, habe ich persönlich einige Leute in Keinberg-Kuckum hier angerufen und mal gefragt und ich habe da eigentlich gemerkt, puh, die Leute, die werden überlastet, du reißt die kaputt, weil die haben sich gedanklich schon viel mehr darauf eingestellt, als wir das in Holzweiler hatten und das war auch so und das ist auch ja jetzt heute auch noch so und ich persönlich glaube, die Situation, das kam eben auch schon raus, die Situation ist eigentlich die, es gibt schon eine ganze Menge, die eigentlich, vielleicht auch wenn sie hier noch wohnen, aber die schon mit dem Leben hier abgeschlossen haben und die sich gewaltig schon auf ein Leben am neuen Ort eingestellt haben und ich kann mir vorstellen, dass das auch dann durchgezogen werden muss. Aber ich finde, man kann ja auch dann immer noch einen Bezug zu der alten Heimat haben, denn was ich schlecht fände, wäre, wenn jetzt sozusagen nur weil viele Menschen jetzt sich schon entschlossen haben, an den neuen Ort zu gehen, wenn dann diejenigen gezwungen würden, die hier noch bleiben wollen, vielleicht ändert sich auch deren Meinung im Laufe der Zeit. Man muss halt auch sehen, was da so ein Dorf, was aus so einem Dorf wird, wenn das leer wird. Aber was ich halt schade fände, wäre, wenn dieser Fortzug jetzt sozusagen die Türen für RWE ganz aufmacht und dann gar nicht mehr zur Debatte steht, was für ein Schaden damit trotzdem noch angerichtet wird. Also die Umsiedlung, selbst wenn sie schmerzhaft dann durchkommt, die ist dann nur da. Aber das, dahinter kommt ja nochmal eine ganze Menge an Ballast und an Schaden und wenn man den schon verhindern könnte und wenn man sich da vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner zusammenschließt, dann hat man vielleicht was gewonnen.
Ja, ich kann nur sagen, also für diejenigen, die jetzt wirklich ganz hart dran kämpfen wollen, es gibt das lokale Klimacamp, es ist eine Gruppe von Leuten, die sich hier in der Ecke gebildet haben, aus Kainberg, Scholzweiler, aber auch aus anderen Bereichen, die sich einmal im Monat, glaube ich, in Holzweiler treffen, sonntags, mittags in der Regel, die da auch überlegen, wie kann man so gegen den Tagebau vorgehen, dass er frühestmöglich gestoppt wird. Das ist eine Sache, die kann man sich bestimmt mal anhören. Ich werde beim nächsten Mal auch dabei sein. Aber wir können natürlich auch hier in Kuckum uns mal für Kainberg, für ist einfach ganz, also für mich ist das einfach, hier was zu organisieren, weil den Fahrsaal kriegen wir hier in Kuckum eigentlich für solche Zwecke immer sehr gerne und sehr unkompliziert zur Verfügung gestellt. Das ist in Nachbardörfern teilweise anders. Aber wir können uns gerne, wenn Interesse besteht, auch regelmäßig hier treffen, um zu überlegen, was passiert aus Kuckum, Kainberg, Werberath, Westrich. Egal in welchem Fall, wie kommen wir hier voran? Also das wäre eine Zielrichtung, die ich gerne mitvertreten würde. Mir geht es, wie gesagt, darum, dass möglichst wir alle zusammenbleiben können und keiner ausgegrenzt wird. Und das wäre die Perspektive, die ich für mein Dorf und auch für die anderen Dörfer haben möchte. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Gibt es noch Anmerkungen, Statements? Ich kann euch sagen, Thomas, du hast bis zum Schluss gewartet.
Also ich denke mal, Thomas Schnelle, seit letztem Jahr Landesaufbau mit der Hilfe im Bereich von der CDU, die gerade schon vielleicht zu Recht oder vielleicht auch in manchen Teilen zu Unrecht gescholten worden ist. Ich denke mal, wenn ich schon mal hier bin, dann muss ich auch ein paar Sätze dazu sagen. Das ist meine Pflicht, mich da auch irgendwie zu verorten. Ich möchte nicht auf die großen politischen Dinge jetzt eingehen, wie weit ist die Braunkohle, der Braunkohlenabbau möglich. Wir haben viele, die vielleicht die meinen Vorgänger gekannt haben oder ihn auch kennen, Dr. Gerd Hachen. Wir hatten immer eine sehr differenzierte Meinung, auch als CDU im Kreis Heinsberg zu Garzweiler 2, wohl wissend, dass wir damit eine Einzelmeinung in unserer Partei darstellen. Und ich bin nicht nur Gerd Hachen auf seinen Platz nachgefolgt, sondern vertrete auch seine Position auch weiter, stehe mit ihm auch noch regelmäßig im Austausch. Er kennt diese Situation hier noch sehr viel besser als ich. Und wir warten alle gespannt auf das Ergebnis der Kommission und wie wir die dann politisch umsetzen oder umsetzen müssen. Was mir nur hier vor Ort sehr, sehr wichtig ist, das hat der Alex gerade gesagt, das hat Hans Josef auch gesagt, ist, dass was hier immer auch geschieht, oder wie der eine sich oder wie der eine oder der andere sich jetzt entscheidet, klage ich dagegen, trete ich wieder den Kampf ein. Es darf nicht nachher die einen, die Guten geben, die jetzt gegen RWE kämpfen und die Schlechten geben, die jetzt die Umsiedlung angenommen haben und jetzt wegziehen. Ich denke mal, da muss der Ort geschlossen bleiben und dafür solltet ihr kämpfen. Ich will da meine Unterstützung anbieten und versuchen auch nochmal vielleicht auch den einen oder anderen nochmal hier hinzuholen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht, aber ich werde da mit dran kämpfen und was du mir gerade, was gesagt mehrfach gesagt hat oder was auch die junge Frau vor mir gesagt hat, dass eben auch die Leute, die da hinziehen wollen, ich denke mal, das ist jetzt ein richtiges handfestes Problem, was wir hier oder was der Ort hat, dass die nach an den neuen Ort ziehen wollen und da nicht hinkommen. Also da müssen wir zumindest auch nochmal zu kämpfen. Wir brauchen gar nicht darüber reden, dass wir auch noch um die Grenze des Tagebaus kämpfen müssen, wie auch immer die Entscheidung aussieht, wie die Kohlekommission jetzt entscheidet, also dass man da bis 100 Meter noch an Feenhausen, an Feenhausen und Kaunhausen rangeht, habe ich kein Verständnis für. Da wird sich sicherlich auch noch, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da eine Lösung finden. Und ja, das waren nur meine Worte hierfür und hierzu, was? 150? Also ja, wie bei der Windkraft, genau. Zur Windkraft nur kurz, ich habe auch die ganzen großen, ich habe auch die Bürgerinitiativen, die jetzt gegen die Windkrafträder in den Wald hier bei Wassenberg kämpfen. Ne? Also es ist immer, man wird mit vielen Problemen sowohl von der einen Seite wie von der anderen Seite konfrontiert und ja, man muss sie alle ernst nehmen man kriegt doch genauso viele Gutachten, die vielleicht etwas anderes aussagen, als diese gerade gesagt haben.
Aber weniger.
Und da muss man sich versuchen, Meinung zu bilden, aber wir müssen doch kämpfen, dass die auch hier geschlossen bleiben und wie auch immer sich der Einzelne entscheidet. Vielen Dank.
Ja, danke, Thomas. Ich denke, deine Unterstützung können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Es geht ja auch nicht nur darum, dass jeder einen Platz kriegt, sondern muss jeder einen Platz kriegen, mit dem er auch mal anfangen kann. Und nicht nur ein Alibi-Grundstück. Und es sollte schon mal sein, was man benutzen kann. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, wir haben jetzt anderthalb Stunden gesprochen, würde ich fast so ein kleines Resümee ziehen. Ich bin auch überrascht. Ich hatte heute Abend noch ein bisschen Schiss vor der Veranstaltung und hatten sich viele Leute angemeldet, deren Namen ich überhaupt nicht kannte. Und ich dachte, was passiert jetzt hier heute Abend? Und ich hatte auch Angst, dass dieser Kampf bleiben oder gehen, dass der jetzt hier im Pfarrsaal auch nochmal ausgetragen wird. Aber ich bin eigentlich froh, so wie es heute Abend gelaufen ist, habe ich den Eindruck, dass auch ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufkommen könnte oder auch vielleicht wir alle nochmal daran erinnert wurden oder uns gegenseitig daran erinnert haben, dass wir jede Entscheidung eines anderen auch zu respektieren haben, weil jeder trifft seine Entscheidung selber und keiner muss für mich umsiedeln und ich muss für keinen nicht umsiedeln. Das sind Sachen, die jeder eben privat treffen muss und wo er mit seiner Familie drüber reden muss, aber nicht mit dem Dorf. Und trotzdem kann man das respektieren. Und ich finde es gut, dass ich hatte den Eindruck, dass dieser Gedanke bei den meisten hier auch oder bei allen hier vorherrscht. Ich habe nichts anderes gehört. Ich möchte noch ein paar kleine Veranstaltungshinweise geben. Neben dem nächsten Dorfspaziergang am 10.11., der hier stattfinden wird, wird es am 21.11. irgendwo im Gebiet der Stadt Erkelenz eine Veranstaltung der Grünen mit Katrin Henneberger geben. Das ist die Sprecherin von Ende Gelände. Das sind die Bösen, die immer in den Tagebau reinlaufen und wir werden mit denen auch mal über deren Motivation diskutieren wollen und auch mal unsere Sachlage darstellen wollen, dass wir gegen den Tagebau, aber auch gegen Straftaten sind und mal gucken, wie wir denn da übereinkommen. Könnte also auch eine ganz interessante Veranstaltung werden, die öffentlich ist, die wird noch angekündigt, kann jeder kommen und Dirk und ich versuchen, oder ja, wir versuchen in Erkelenz nochmal in der Stadtteil eine Veranstaltung eine Diskussion aufzuziehen, auch zum Thema, ist der Tagebau überhaupt noch notwendig? Und da möchten wir dann ganz gerne den eben schon zitierten Christian von Hirschhausen gerne mit dabei haben, der als Wissenschaftler, denke ich mal, auch eine ganz gute Position vertreten kann. Wir werden aber auch versuchen, die IGBCE mit ins Boot zu holen, weil wir auch glauben, auch die haben Sorgen, die wir vielleicht nicht verstehen, genauso wie die unsere nicht verstehen, aber letzten Endes haben wir alle ein Problem und das Problem ist Braunkohle. Und dieses Problem ist zu lösen und nicht irgendwelche Streitigkeiten untereinander auszufechten. Ja, und es gibt noch, gerade die nächste große Anti-Kohle-Demo am 1. Dezember in Köln um 12 Uhr an der Deutzer Werft. Unter dem Motto Kohle stoppen, Klimaschutz jetzt. Zeitgleich finden auch in anderen Städten in Berlin andere Anti-Kohle-Demos statt. Und ich meine, wer in Hambach gewesen ist, an dieser legendären Demonstration, der hat gesehen, der kann auch richtig Spaß machen. Von daher, wenn er hinkommen möchte, der ist herzlich eingeladen. Vielleicht kriegen wir auch nochmal einen Bus zusammen, haben wir zuletzt aus Erkelenz auch gemacht. Wenn genügend Interessenten sind, werden wir schon einen organisieren können, dass jeder hin kann. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch. Ich freue mich darüber, dass wir hier so einen interessanten und ja, auch lehrreichen Abend gehabt haben. Wir werden uns wiedersehen, wir werden hier was machen und wenn niemand Lust hat, hier was aufzuziehen für unsere fünf Dörfer, der kann sich jederzeit an mich wenden, dann machen wir das. Aber alleine kann ich auch direkt sagen, der Stadt nicht organisieren, dann ist mir zu viel. Mit allem anderen noch. Ja, wenn noch 3-4 Leute gleich mit hier bleiben und mir helfen, die Stühle mit zusammenräumen, dann wäre ich auch sehr dankbar. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend, kommt gut nach Hause und wir hoffen, dass wir die Kunde doch noch ein bisschen kleiner kriegen. Danke. Tschüss.